Herr Professor Slansky, nach genau 26 Jahren an der HFF gehen Sie zum 1. November diesen Jahres in Ruhestand. Wie fühlt es sich an, diese 26 Jahre Ihres Schaffens in einer Ausstellung zu sehen, die ebenfalls 26 Stationen umfasst?
Ja, während wir dieses Interview führen, wird diese Ausstellung zu meinem Ausstand gerade erst aufgebaut. Ich war heute den ganzen Tag in den Studios und wir waren mit vielen Menschen dort sehr fleißig, um das alles zu installieren und auszuleuchten, zu inszenieren. Und diese Arbeit, diese Medienarbeit hat mich auch ein wenig davon abgelenkt, weiter über die Konsequenzen und über diesen Einschnitt in meinem Leben nachzudenken. Das hat mir vielleicht ganz gut getan. Was da genau dann auf mich zukommt, das weiß ich noch nicht. Es wird sich in meinem Leben stark etwas ändern. Nicht mit einem Tag vom 31.10. auf den 1.11., aber doch in den nächsten Monaten. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, es steckt ja ein Plan dahinter. Nach meiner Heirat vor 2 Jahren war zwischen meiner Frau Doris und mir klar, dass ich langfristig meinen ersten Wohnsitz zurück an den Niederrhein, wo ich ja auch herkomme, verlege und hier jetzt in München einen Zweitwohnsitz behalten werde, um eventuell, das ist noch in der Diskussion, bestimmte Aufgaben für die Hochschule weiter wahrzunehmen. Aber jedenfalls nicht die volle Verantwortung. Und das Nachfolgeverfahren läuft ja jetzt auch. Die Probevorlesung zu dem Nachfolgeverfahren liegen nach meiner Verabschiedung. Das heißt also, da wird es auch eine Lücke geben, die irgendwie überbrückt werden muss. Das alles wirft seine Schatten voraus und lenkt mich davon ab, dass in einer Woche am Donnerstag dann ein großes Ereignis über die Bretter des Audimax gehen wird. Da graut es mir auch ein wenig vor, bin ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite und abschließend, es ist natürlich auch ein Akt der Unbescheidenheit, ganz ehrlich, dass man hier nochmal einen solchen großen Aufschlag macht. Die Ausstellung geht über 3 Studios und er hat einen sehr hohen technischen Aufwand. Und ich halte das aber auch für nötig, weil die Tätigkeit, die ich hier im Dienste der Hochschule gebracht habe, dass die Forschung, die so vielfältig ist, die Anwendung, die Lehre, das abschließend nochmal darzustellen, weil das ist schon auch irgendwo einmalig und ist aber mit dieser Position auch verbunden. Und deswegen ist mir das wichtig, das noch einmal öffentlich darzustellen. Denn beim Film sieht man oftmals nur das Endergebnis und nicht den Prozess dahin, schon gar nicht den technischen Prozess dahin.
Sie haben entgegen dem Trend zur akademischen Spezialisierung immer disziplinär gearbeitet, von Medientechnik bis Astronomie. Was hat Sie dazu bewogen, diese Vielfalt zu kultivieren und wie haben Sie die verschiedenen Disziplinen miteinander verknüpft?
Naja, das ist tatsächlich ein Kennzeichen für meine Tätigkeit und unterscheidet sicherlich auch meine Professur von vielen der Kollegen, auch gerade in der Fernseh-Kinotechnischen Gesellschaft. Aber das habe ich nicht mir ausgesucht, sondern das ist die Aufgabe, die sich hier an dieser Hochschule stellt. Und da kann es eben passieren, dass man in neue Gebiete hineingeworfen wird. Das ist mir damals mit dem ganzen Bauwesen so gegangen, als hier die Planungen für den Neubau der ich sage immer noch Neubau. Wir sind vor 15 Jahren eingezogen, aber für mich ist es immer noch der Neubau. Und diese Planungen dazu, die waren sehr langwierig, die waren zum Glück auch sehr tiefgründig und sie waren gleichzeitig auch verschränkt mit den Planungen zur Medientechnik. Das heißt, ich hatte Doppelaufgaben und musste aus meinem Feld der Medientechnik heraus dann mich auch in das für mich völlig fremde Feld des Baumanagements irgendwie einarbeiten und zwar ohne große Pause, sondern direkt am heißen Fall. Und ähnliche Dinge passierten mir an anderer Stelle auch. Nehmen wir das Thema künstliche Intelligenz. Ich habe keine Informatik, also bestenfalls Grundkenntnisse. Und diese Technologie war aber schon so wichtig geworden, dass der Abteilungsleiter Siegfried Vössel und ich erkannt haben und gesagt haben, wir müssen etwas tun, wir müssen uns in dieses Feld begeben und dann muss man es eben schaffen, dort auch als fachfremder Quereinsteiger zumindest die Vorarbeiten so zu leisten, dass andere dann die eigentliche Forschung, die kompetente Forschung vollziehen können. Und diese Interdisziplinarität, die habe ich nur zum Teil gesucht. Die meiste Zeit oder bei den meisten Gelegenheiten ist sie auf mich zugekommen und ist mir abverlangt worden. Und ich habe dann aber auch gesagt, okay, wenn ich da schon arbeite, dann möchte ich auch Spaß dran haben. Und eine andere Interdisziplinarität ist eben die Verbindung mit der Astronomie, wo ich eben Amateur bin, aber eben Medientechnologie, die Kenntnis von Kameras, digitalen Kameras und Objektiven und so weiter gut einsetzen kann.
Die Ausstellung folgt bewusst nicht der chronologischen Reihenfolge, ergibt aber dennoch eine Wissenschaftsbiografie. Wie wichtig ist Ihnen diese narrative Struktur und welche Geschichte soll sie erzählen?
Also die Ausstellung ist jetzt nicht der Ersatz für eine Autobiografie, sondern sie soll eigentlich mehrere Geschichten erzählen, die auch eine Vielfalt aufweisen. Die Vielfalt der unterschiedlichen Themen, um die es geht, die Vielfalt der unterschiedlichen Formate, um die es geht, also ob es jetzt ein wissenschaftliches Buch ist oder eine Studie, die zusammen mit anderen Autoren erstellt worden ist oder eine technische Entwicklung, die skizziert worden ist und dann von anderen ausgeführt wurde oder beispielsweise die sehr komplexe Planung der Medientechnik im Neubau, wo große Teams dran gearbeitet haben und wo wir eine sehr starke Arbeitsteilung über einen langen Zeitraum praktizieren mussten. Und diese Projekte in Form von Narrationen auch abgeschlossen zu präsentieren, ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass nur dann ein Verständnis für diese technischen Vorgänge bei nicht-technischem Publikum, und das ist der meiste Teil des Publikums, den ich da adressiere, ist ja nicht technisch, dass nur dann ein solches Verständnis gewonnen werden kann. Und da haben wir den Vorteil beim Film, dass wir eben diese Grundkenntnisse der Dramaturgie haben. Also ich habe auch Dramaturgiekurse besucht und Schreibkurse und so weiter und sehe eben dort auch das Phänomen des Abenteuers. Und dann muss man auch den Spannungsbogen, meine ich, für solche technischen Projekte einmal aufspannen.
Die elektronische, heute digitale Kamera hat von Anfang an eine zentrale Rolle in Ihrer Forschung gespielt. Die Firma Arri hat hierfür ein besonderes Exponat zur Verfügung gestellt. Können Sie uns die Bedeutung der Kameratechnologie für Ihre Arbeit erläutern?
Ja, die Kameratechnologie war für mich gewissermaßen der Anfang von meiner Tätigkeit als Industriefilmer, meiner Tätigkeit als Medientechnologe, meiner Tätigkeit als Lehrender. Ich habe 1992 meine ersten Kurse über die Arbeit mit der Videokamera, wie sie damals noch genannt wurde, gehalten. Damals zusammen mit meinem Studienfreund Detlef Möllering. Wir haben darüber auch ein Fachbuch veröffentlicht, was auch hier präsentiert wird. Und wir haben darauf aufbauend, auf den technischen Kenntnissen, die wir gewonnen haben in unserer Diplomarbeit, auch eine spezielle Arbeitsweise kultiviert, die eben die technischen Kenntnisse über die elektronische, also die Videokamera, in den Dienst der Bildgestaltung gestellt haben. Und von diesem ausgehend ging es dann eben Anfang der 2000er Jahre darum, überhaupt neue Kameras zu entwickeln, neue kinematografische Kameras, die sehr viel ähnlicher der Filmkamera waren als die damaligen Videokameras. Und das Thema meiner Bewerbungsvorlesung hier an dieser Hochschule war Filmlook versus Videolook. Also es ging genau um diese gestalterischen Fragen, schon bevor ich hier überhaupt angekommen bin und habe das auch durchgezogen. Und es ist sicherlich ein Schwerpunkt meiner Lehre. Kameras sind auch schön. Also sie haben eine starke technische Persönlichkeit und unterschiedliche Kameramodelle unterscheiden sich teilweise sehr stark voneinander. Es gibt da durchaus auch Ingenieursschulen, vielleicht nationale Schulen, dass Kameras aus, früher war das viel ausgeprägter, dass Kameras aus Frankreich anders aussehen als Kameras aus den USA oder aus Deutschland oder aus Japan. Und mich hat die Faszination für das Gerät Kamera nie verlassen, weil sie einen Bezugs- und Fixpunkt für die ganze filmische Arbeit darstellt. Auch für den großen Spielfilm, auch für den Dokumentarfilm, natürlich für das Fernsehen. Das bleibt mir und da will ich auch immer dran weiterarbeiten.
Haben Sie eine Lieblingskamera?
Ja, natürlich. Ich habe viele Lieblingskameras. Ich darf sagen, dass damals die Arri Alexa, als sie auf den Markt kam, mich umgehauen hat. Und sie war ja auch für den Durchbruch bei der Herstellung von Kinofilmen vom Analogen zum Digitalen, war sie sozusagen der entscheidende Meilenstein. Das wird immer mit diesem Modell und natürlich auch mit dem Hersteller verbunden sein. Ansonsten benutze ich ja in der Astronomie ganz unterschiedliche Kameras, auch anderer Hersteller. Da habe ich zum Beispiel auch Kameras von Sony und von Canon, die für ihre jeweiligen Zwecke auch wirklich hervorragend sind und auch ein bisschen kleiner. Aber da vergleichen wir irgendwie ein bisschen Äpfel und Birnen.
Das erste Studio der Welt mit ausschließlich LED-Licht und die hybride Film-Fernsehkamera von Arri waren technologische Weltneuheiten. Wie haben Sie diese Innovationen vorangetrieben und welche Auswirkungen hatten sie auf die Branche?
Ja, das sind streng genommen zwei Fragen und es betrifft ja zwei Weltinnovationen. Na, fangen wir vielleicht mal bei dem LED-Studio an. Da war es wirklich so, und es kommt eine kleine Anekdote, der Projektingenieur der ausführenden Firma kam eines Tages zu mir, ein sehr unromantischer Thüringer, und sagte mir: Herr Professor, wir haben da was Neues, wir müssen mal miteinander reden. Und da kriegte ich sofort Nackenhaare. Und dann kam er eben damit raus, dass also jetzt LED-Licht für Filmscheinwerfer verfügbar wird und die ersten Geräte seiner Firma, der Firma Arri, die den Zuschlag bekommen hatte, also noch vor der Fertigstellung der Studios auf den Markt kommen würden. Und ich war wirklich richtig aufgeregt an dem Tag und dachte mir, das ist die Chance, das muss unbedingt gelingen, die komplette Planung für die Studios nochmal umzukrempeln und zu sagen, nein, wir bauen hier nicht das letzte Halogenstudio, sondern wir bauen jetzt hier das erste LED-Studio. Nun war aber vom staatlichen Bauamt natürlich alles bereits auf den Weg gebracht und die Studios waren ja schon im Bau. Das heißt also zum Beispiel, die Klimadecke war bereits gelegt und die Klimadecke war dimensioniert für die Wärmeentwicklung eines Glühlampenstudios. Und das fiel natürlich weg. Und trotzdem, und das muss ich auch unbedingt sagen, sind die Entscheidungsträger beim staatlichen Bauamt dann bereit gewesen, da einzusteigen und zu sagen, okay, wir stoppen die Planung, wir modifizieren die Planung, wir nehmen extra Geld in die Hand, das wir anderswo einsparen müssen. Und dann ist es eben gelungen, das noch im Prozess hinzubekommen. Das heißt, mein Beitrag war sicherlich der von Seiten des Nutzers, diese starke Priorität zu setzen, die damals noch keiner außerhalb dieser engen Branche beurteilen konnte. Aber es ist gelungen, die anderen zu überzeugen. Und der Herr Ministerpräsident Horst Seehofer hat es also auch mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen, dass also hier mal wieder in Bayern dann ein kleiner Weltrekord aufgestellt wurde. Und das andere Projekt war die hybride Film-Fernsehkamera. Die war viel komplexer und viel unkalkulierbarer. Und da war es so, dass ich zusammen mit dem Abteilungsleiter Franz Kraus, der im Hauptamt Chef von Arri war, bei einer Veranstaltung dort abends beim Bier zusammenstand und es war noch ein Herr von Arri mit dabei. Wir können das nicht mehr so genau rekonstruieren, aber am Ende stand die Idee, das müsste doch eigentlich möglich sein, eine hybride Kamera zu bauen, die sowohl für die Filmaufnahme tauglich ist, das heißt also die großen Sensoren von Super 35 Format hat und die entsprechenden Objektive benutzt, und die Anforderungen eines Fernseh-Live-Betriebes mit mehreren Kameras, die ferngesteuert werden und deren Signale in der Fernsehregie dann über den Bildmischer zentral geschnitten werden. Und das gab es bis dahin nicht. Aber es stellte sich dann heraus, dass die Firma Arri technisch die einzigen waren, die das auf die Schnelle für uns realisieren konnten. Also wenige Tage nach diesem Gespräch beim Glas Bier kam dann also ein Projektingenieur von Arri zu uns an die Hochschule und sagte, ja, grüß Gott, ich bin jetzt hierher geschickt worden und ich soll hier die Spezifikationen für die Fernsehstudiokamera aufnehmen. Und dann haben die ja gerade erst auf den Markt gekommene Arri Alexa entsprechend umgerüstet. Wir haben mit Drittherstellern einen Signaladapter und einen optischen Adapter bekommen und wir kriegten dann eben eine Lösung, die den Belangen der Filmausbildung und der Fernsehausbildung zum damaligen Zeitpunkt optimal entsprach. Aber der Hintergrund des Ganzen war wiederum ein im Grunde dem Prozess geschuldeter, weil es gab nur einen Etat für Fernsehstudiokameras. Und es gab keinen Etat für digitale Filmkameras, aber an der HFF werden vor allen Dingen Filme gedreht. Das heißt, die Studierenden benötigen einzeln ausleihbare Filmkameras für ihre Projekte. Und das Fernsehstudio wird nur für Lehrveranstaltungen verwendet und auch viel ist sozusagen seltener frequentiert als die ausleihbaren Filmkameras für den Außendreh. Das heißt, da hätte man wenig Verständnis dafür gehabt, wenn ich jetzt für teuer Geld drei flammneue Fernsehstudiokameras der obersten Preisklasse gekauft hätte und auf dem anderen Sektor hätten wir nichts gehabt. Und andererseits stand aber auch nicht in Aussicht, dass wir dieses Geld so kurz nach dem Einzug bekommen hätten, weil wir hatten ja gerade nun eine große Zuwendung für die Medientechnik hier im Haus bekommen. Das heißt also, es war ein bisschen auch der Not geschuldet. Und manchmal ist das aber für Technologieprojekte eigentlich ganz gut.
Ein weiteres Beispiel für moderne Medientechnologie ist die neue Virtual Production LED-Wand aus dem Kreativprojekt. Wie verbinden Sie etablierte mit zukunftsweisenden Technologien in Ihrer Forschung?
Ja, das ist auch so ein Beispiel, das auch wieder zusammen mit dem Abteilungsleiter, also mit Siegfried Wössel, wir hatten schon strategisch überlegt, dass die Filmausbildung es auch erfordert, bestimmte Technologien in eigener Anwendungsforschung zu betreiben und so den Studierenden näher zu bringen und nicht einfach nur nackte Anwendung zu sein in einem Studio, was man beispielsweise anmietet und wo man dann eine solche Virtual Production Wall vorfindet. Das ist auch schön. Solche Studios muss man auch besichtigen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Zeit, eigene Experimente machen zu können, sowohl bei studentischen Filmproduktionen als auch bei Lehrveranstaltungen aller Abteilungen, die ist ganz, ganz wichtig. Und dazu braucht man eben leider dieses teure Equipment. Und so haben wir dann bei der Konzeption des Kreativcenters, das größte Teilprojekt ist das Creative Innovation Lab, haben wir dem Bereich Virtual Production einen hohen Stellenwert eingeräumt und auch eine hohe Etat beantragt, um eben diese Hardware zu beschaffen. Jetzt haben wir sie, jetzt haben wir auch ein Team, das diese Kompetenz aufbaut, was unmittelbar zusammengehört, weil sonst kann man mit dieser Technik gar nicht arbeiten. Und hier in dieser Ausstellung, da war ich wirklich ganz überrascht und selber, ja, habe mich gewundert, was man damit machen kann, ist jetzt eine spezielle kleine virtuelle Fotoausstellung programmiert worden mit meinen alten Schwarz-Weiß-Fotos aus den 80er und 90er Jahren aus meiner Kölner Zeit. Und der Betrachter kann mit einer virtuellen Taschenlampe sozusagen nachts im Museum die Bilder selber anleuchten. Und das macht diese Virtual Production Wall. Da hängt ja dann ein 3D-Computer dahinter, der die Wand bespielt, macht das möglich. Und das ist jetzt wirklich ein mehr als ein Gag. Da schließt sich für mich dann auch irgendwo so ein Kreis zurück zur ursprünglichen, mal analogen und mal schwarz-weißen Kinematografie bzw. Fotografie.
Sicher, absolut sehenswert. 15 Jahre lang waren Sie Baubeauftragter der HFF und haben die über 100 technisch ausgestatteten Räume mitverantwortet. Wie haben Sie es geschafft, als geschäftsführender Leiter mit über 20 Mitarbeitern gleichzeitig zu forschen und zu lehren?
Also zunächst mal habe ich nicht nur die über 100 technisch ausgestatteten Räume zu verantworten gehabt, sondern auch die 200 anderen. Also es ist ein Raumbedarf. Ich habe zusammen mit der damaligen Kanzlerin einen Raumbedarfsplan erstellt, der um 302 Räume umfasst. Und der ist auch nicht gekürzt worden, der ist tatsächlich so umgesetzt worden. Wir haben, weil wir es auch nicht wussten, wie wir es machen sollten, ein recht detaillierte Spezifikationen für diesen Raumbedarfsplan aufgenommen. Und das kleine Wunder ist eigentlich, dass das nie gekürzt wurde. Wir sind mit diesen Flächenbedarfen in den Wettbewerb gegangen 2004 und das Bauamt hat uns auch wirklich bescheinigt, dass sie hätten noch nie einen Nutzer erlebt, der so gut die Bedarfsplanung vorangetrieben hätte. Das ist damals, habe ich das alles nebenher geleistet. Es ist keine Unterrichtsstunde ausgefallen oder kein Film nicht gedreht worden. Ich bin gependelt zwischen Giesing und der Baustelle oder dem Container der Bauleitung. Hatte natürlich dort meinen Helm und meinen Baustellenausweis, Gegenstände, die auch hier zu sehen sind, die mir lieb und teuer sind. Und ich bin ja als bautechnischer Laie in dieses Projekt hineingekommen. Aber die anderen Partner, gestandene Bauleute, haben schon auch gemerkt, naja, eine Filmhochschule zu bauen ist was sehr Spezifisches. Und die Anforderungen kamen ja sehr direkt aus der Lehre und da sicherlich auch besonders aus der Lehre der Abteilung 2 Technik. Und es ließ sich eben in sehr guter Weise verbinden. Und funktioniert hat das Ganze, ja gut, weil man extra Arbeit leistet, aber auch, weil der Bauprozess durch die Gegebenheiten vergleichsweise auch lange gedauert hat. Wir haben dann aber im Grunde die Möglichkeit gehabt, unsere Planung intern, innerhalb der Abteilung, innerhalb der Hochschule weiterzutreiben, haben insgesamt 13 Planungsgruppen beschäftigt, die zu den unterschiedlichsten Themen gearbeitet haben, Protokolle abgegeben haben und das alles hat das Bauamt auch sehr gerne in den Prozess mit aufgenommen.
Sie haben mit 3 verschiedenen Abteilungsleitern zusammengearbeitet. Professor Messerschmidt, Professor Kraus und Professor Fößel. Wie hat sich diese Zusammenarbeit auf Ihre Projekte ausgewirkt?
Ja, das gehört so den ganz großen Dingen in meiner Laufbahn, dass ich eben das Privileg hatte, mit so hervorragenden Persönlichkeiten so vertrauensvoll, eng und nachhaltig arbeiten zu dürfen. Das waren ganz unterschiedliche, sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Also beispielsweise zusammen mit Franz Kraus war dieses Projekt mit der hybriden Kamera. Oder wir haben gemeinsam dann das Studienzentrum für Filmtechnologie gegründet. Mit Siegfried Vössel beispielsweise, wir haben, und das erste Projekt war sein Anstoß, wir haben den Wettbewerb für die KI-Forschungsprofessur gewonnen. Und zwar als kleinste Hochschule, die dort teilgenommen hat an diesem Wettbewerb. Und mit einem vergleichsweise unbescheidenen Einzelantrag waren wir da erfolgreich. Und nur ein Jahr später, dann beim großen Wettbewerb zur innovativen Hochschule, haben wir im Grunde mit dem Kreativcenter die Konzeption aufgestellt, die dann wiederum erfolgreich war. Auch wieder als Einzelantrag, auch wieder als kleinste Hochschule, die da teilgenommen hat. Und ich darf vielleicht das so sagen, der Abteilungsleiter ist ja bei uns im Nebenamt. Er sorgt gewissermaßen für eine Außenanbindung und für eine fachliche Erdung, dass nicht hier der akademische Elfenbeinturm gedeiht. Und in dieser Kombination haben wir uns, glaube ich, sagen zu können, sehr gut ergänzt. Keiner von uns beiden hätte es alleine machen können.
Der Leitsatz Ihrer Abteilung lautet Technik mit menschlichem Antlitz. In der Trias Mensch, Gerät, Ergebnis oder auch Erlebnis. Wie haben Sie dieses Konzept Ihren Studierenden vermittelt?
Also das muss ich ein bisschen richtig stellen. Diese Trias, die stammt aus dem Buch 50 Jahre HFF vom Widerstand des Geräts. Dort geht es eben darum, dass die damaligen Studentinnen und Studenten mit ganz bestimmten jetzt historischen Filmgeräten Erlebnisse hatten. Diese Geräte haben ihrem Bestreben, einen Film zu drehen oder etwas zu inszenieren, einen passiven Widerstand geleistet. Und dieser Widerstand, diese Abarbeitung an diesem Widerstand ist das Kennzeichnen dafür. Das sind ganz wichtige und auch nicht ersetzbare Lernmomente. Wenn die Kamera oder das Mikrofon nicht das tut, was man intendiert, sondern eben etwas anderes. Und man dann sagen muss, okay, ich muss mein Handeln ändern, sonst wird das hier mit diesem Ergebnis nichts. Das ist eine Art und Weise, da sind wir sehr privilegiert, weil wir diese großartige Geräteausstattung haben hier an dieser Hochschule und alle Studierenden in sehr engen Kontakt kommen, aber auch, weil wir ein sehr ausgefeiltes Lehrsystem haben, wo wir das in unsere Grundlagenausbildung integrieren. Und es bleibt aber dabei, also, dass diese Trias eigentlich am Ende nicht nur für das Ergebnis, sondern auch für den Prozess steht. Und bei der Filmausbildung ist es sehr wichtig, dass eben nicht nur das Ergebnis, der studentische Film, gut ist, sondern auch der Prozess dahin. Das ist uns sehr wichtig und ich glaube, dass das auch ein Alleinstellungsmerkmal der HFF München ausmacht.
Sie haben oft fachfremde Aufträge in wissenschaftliche Abenteuer transformiert. Stichwort zwischen Auftrag und Abenteuer. Können Sie uns da Beispiele nennen?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Vielleicht das Beispiel, was am meisten erstaunen könnte, ist meine Monographie über die Geschichte der Filmhochschulen in Deutschland. Das ist mein Debüt als Kulturhistoriker mit 850 Seiten, auch nicht gerade knapp. Das wiegt so 1,5 Kilo. Wie ist es dazu gekommen? Das war eben auch ein Abenteuer insofern, weil ich durch die Tätigkeit als Baubeauftragter im Grunde in dieses Baumanagement reingerutscht bin, dann habe ich mir gedacht, wenn ich so viel Arbeit damit habe und ich aber auch die Bauprojekte der anderen Filmhochschulen kennengelernt habe, die meistens ja vor uns schon gebaut hatten, das heißt, sie konnten die auch als Beispiele studieren, wenn ich diese Kenntnisse gewonnen habe, dann will ich sie auch wissenschaftlich auswerten. Und das war ja dann die Grundlage für meine Dissertation an der Bauhaus-Universität. Dann dachte ich aber, wenn man das so macht, dann muss man einen kleinen historischen Abriss machen. Was sind denn überhaupt Filmhochschulen und wie sind sie in Deutschland gegründet worden? Jetzt haben jetzt in der Bundesrepublik ein föderales System, wo das in unterschiedlichen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und als ich dann anfing, das so als kleines einführendes Kapitel zu gestalten, da stand ich vor so einem Grand Canyon, der noch nicht wirklich durchschritten war. Das war ein Lockruf des wissenschaftlichen Abenteuers, da reinzusteigen und den Canyon auf ganzer Länge zu durchmessen. Und das Erstaunlichste daran war eigentlich, dass bei der ganzen Filmwissenschaft, die es in Deutschland gibt, es sind viele Menschen damit beschäftigt, mir dieses Thema geblieben ist. Also vielen Dank an die Kollegen, die das nicht bearbeitet haben. Dann konnte ich es tun und konnte es zu meinem machen. Und das lief auch noch nebenher. Und zwar wurde dieses Buch fertig, genau in der Zeit, als eigentlich am meisten am Bau zu tun war. Und die Präsentation dieses Buches war die letzte Veranstaltung, die im alten Kino in Giesing in der Bettfedernfabrik stattfand. Am nächsten Tag wurden dann die Sitze abmontiert und wir zogen um.
Sie hatten es vorhin schon erwähnt, Ihr Buch Vom Widerstand des Geräts zum 50-jährigen HFF-Jubiläum haben Sie komplett eigenständig konzipiert, geschrieben, editiert und fotografiert. Was war die zentrale Botschaft dieses Werkes?
Ja, ich will vielleicht mit dem zentralen Anliegen meinerseits als Autor oder auch Herausgeber anfangen. Ich hatte mal wieder Lust auf ein kreatives Projekt, was mich auch dazu gebracht hat, mit Absolventinnen und Absolventen zu sprechen. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir schon Interviews führen, dann kann ich auch ein schönes Foto machen mit dem jeweiligen Gerät. Dann wurde daraus so ein Studioprojekt mit einer einheitlichen Lichtführung und einem Grundkonzept, wie Aufnahmen gesetzt werden sollten, vorwiegend dunkel gehalten. Und es gibt ja nur sehr große und sehr kleine Geräte, also das sollte dann auch irgendwo eine gewisse Vielfalt widerspiegeln. Und dann war es eben auch das Spannende zu hören, was die Absolventen über die 50 Jahre HFF eben alles Verschiedenes mit diesen unterschiedlichen Geräten erlebt haben. Manche haben mir tolle Geschichten referiert, andere habe ich eher in Interviewform, habe ich diese Geschichten hervorgehoben, also quasi wie so einen Schatz gehoben. Und bei wieder anderen, da kriegte ich den fertigen Text zugeschickt. Und das ist auch alles entsprechend selbstverständlich vermerkt. Und entscheidend ist, dass eben diese menschliche Komponente mit hineinkommt, dass das Ergebnis, was erreicht wird, eben nicht linear nur von der Technik oder nur vom Benutzer, sondern von dieser komplexen Interaktion, die eben auch mit diesem Widerstand des Geräts zu tun hat, herrührt.
2023 erhielten Sie als erster Deutscher den Select Teaching Award des Weltverbands der Filmhochschulen. Was bedeutet diese internationale Anerkennung für Sie?
Also die bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Als Lehrender beim Film gibt es lange nicht so viel zu gewinnen, wie ja, wenn man beim Film selber ist, also Filme auf Festivals und Preisverleihungen schicken kann. Und für uns Lehrende ist die Möglichkeit, dort mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, deutlich, deutlich reduziert. Dann natürlich extra nochmal bei der Technik, das ist ganz klar. Ich bin erst der 17. Preisträger, den der Weltverband auf diese Art und Weise ausgezeichnet hat. Und auch hier ist es so, das ist ein Akt der Unbescheidenheit. Man muss sich bewerben, sonst kommt man gar nicht in die Auswahl. Und man muss aber eine sehr ausführliche Mappe beilegen. Es gibt oder gab zumindest damals, als ich mich beworben habe, 8 Kriterien, die man abgefragt wird. Meine Bewerbungsmappe umfasst 88 Seiten. Und außerdem wurde auch noch eine Lehrprobe per Video verlangt, die also auch hier produziert werden musste. Das alles ist sehr viel Arbeit, aber ich habe das getan, weil ich auch dachte, das, was ich zu bieten habe, unterscheidet sich sicherlich von vielem, was sonst auch das Preisgremium gezeigt bekommt. Denn es gibt viele Regieprofessoren und Professorinnen und viele, die Drehbuch oder Produktion oder Kamera unterrichten. Aber in der Technik sind es nicht so viele. Und aufgrund meiner vielfältigen Aktivitäten habe ich mir da eine ganz gute Chance ausgerechnet. Und man muss dann auch irgendwann für solche Wettbewerbe einen Riecher haben. Und das war dann innerhalb von 3 Jahren 3-mal der Fall. Also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Aber ich musste sehr mit der Stimme kämpfen, als ich in Rom auf der Bühne stand und den Preis entgegennehmen sollte, weil eigentlich meine Frau auch mit dabei sein sollte. Und die hat dann aber Corona bekommen und konnte nicht mitfahren. Und da war ich so traurig drüber. Einerseits, ich war so froh und stolz. Andererseits, und dann habe ich den Kolleginnen und Kollegen im Saal gebeten, alle, die saßen ja da im Dunkeln, man selbst steht im Scheinwerferlicht. Und dann habe ich sie alle gebeten, ihre Smartphones auf Taschenlampenfunktion zu stellen. Und dann habe ich ein Foto gemacht. Und das habe ich dann meiner Frau geschickt und habe ihnen auch gesagt, so einen Gruß an meine Frau, die jetzt leider heute nicht hier sein kann. Also auch emotional bedeutet mir dieser Preis sehr, 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 sehr viel.
Zurück zur aktuellen Ausstellung. In den 5 astronomischen Stationen verbinden Sie Ihre Profession mit Ihrer Passion als Amateurastronom. Wie gelingt es Ihnen, Medientechnologie für astronomische Forschung zu nutzen, etwa für Ihre Artikel im WGN Journal?
Ja, das WGN Journal ist das offizielle Organ der International Meteor Organization. Da bin ich seit 2017 Mitglied. Die Meteorbeobachtung ist tatsächlich ein Feld, wo man als Amateur einen echten Beitrag zur Wissenschaft leisten kann, weil Meteore ja nur ein lokal beobachtbares Phänomen darstellen. Also das kann man im Umkreis von wenigen 100 Kilometern, kann man diesen einen Meteor beobachten, und wenn man weiter weg ist, kann man ihn nicht beobachten. Und gleichzeitig hat die moderne Entwicklung der Kameras und auch Objektive dazu geführt, dass dort neue Videobeobachtungsmethoden sehr erfolgreich eingesetzt werden konnten. Und da konnte ich wieder etwas einbringen, was die anderen nicht unbedingt hatten, nämlich den Zugriff auf so schöne, hochempfindliche, hochauflösende Kameras. Und dementsprechend habe ich dann also auch einige Artikel für das WGN Journal geschrieben. Die liegen auch zum Teil hier aus, kann man mal reinblättern, worum es sich da geht. Videobeobachtung mit hochauflösenden Kameras. Und da arbeite ich auch selber zurzeit noch dran. Und es gibt noch einige Datenberge, die da abgearbeitet werden müssen. Es ist schön, auf diese Art und Weise beides miteinander verbinden zu können. Aber ich weiß schon, wo ich Profi und wo ich Amateur bin.
Das Licht spielt sowohl in der Medientechnik als auch in der Astronomie eine zentrale Rolle. Welche Erkenntnisse aus der Astronomie haben Sie in Ihre medientechnische Arbeit beeinflusst und umgekehrt?
Ja, es gibt hier in der Ausstellung eine Station, die nennt sich 4 Spektren, und die verdeutlicht das so etwas. Tatsächlich ja so, dass das, wenn wir jetzt mal von so Dingen wie Gravitationswellen absehen oder kosmische Teilchen, die auf der Erde ankommen, wie die meiste Information über den Sternenhimmel über das Licht der Sterne und der anderen Objekte gewinnen. Also der Planeten und was da alles noch so gibt. Und das alles leuchtet. Das, was leuchtet, das können wir sehen und daraus können wir Schlüsse ziehen. Jetzt ist aber die Zusammensetzung dieses Lichtes, also das Spektrum, wenn man es wissenschaftlich fassen will, eine hochgradig wichtige Informationsquelle, und die ist erst seit Ende des 19. Jahrhunderts zugänglich, weil mit dem bloßen Auge kann man kein Spektrogramm machen. Dazu braucht man technische Geräte. Wenn man das genau anschaut, dann haben bestimmte Gasnebel ein anderes Lichtabstrahlungsverhalten als zum Beispiel ein Stern wie die Sonne. Und das technisch zu untersuchen, ist interessant und nutzbringend für die Wissenschaft. In der Ausstellung bin ich ja nochmal einen Schritt umgekehrt gegangen und habe gesagt, so, jetzt können wir aber auch die technischen Möglichkeiten, die Spektren zu verändern. Wir haben ja im Studio alle Scheinwerfer, die wir da so brauchen. Die können wir nutzen, um das Bildergebnis zu verändern. Das heißt, es gibt dort 4 astronomische Fotos, auf die LED-Scheinwerfer gerichtet sind. Und die sind dort so programmiert worden, von den Studiomeistern übrigens, Herrn Gottschall und Herrn Beckert, dass sie zwischen 2 verschiedenen Weißspektren hin und her wechseln. Und das hat eine Auswirkung auf die Farbwiedergabe der bunten Fotos. Und das schließt so ungefähr die Kette, also von den Aufnahmespektren dann zu den Wiedergabespektren. Das ist so ein Beispiel dafür.
Die Studios selbst sind nicht nur Ausstellungsraum, sondern auch umhüllendes Exponat Ihrer Arbeit. Was möchten Sie den Besuchern als zentrale Botschaft Ihres Schaffens mit auf den Weg geben? Und wie sehen Sie die Zukunft der Medientechnologie an Filmhochschulen?
Das sind jetzt 2 ganz große und sehr verschiedene Fragen. Also fangen wir an mit der Botschaft. Also es gibt nicht die eine zentrale Botschaft, sondern es gibt eigentlich die Botschaft der Vielfalt. Ich würde jetzt nicht das Wort Diversität bemühen, aber thematisch handelt es sich um Vielfalt. Bestimmte Aspekte werden von sehr vielen verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet. Im übertragenen Sinne, aber auch sogar im materiellen Sinne. Und die Möglichkeiten im Filmstudio jetzt dafür herzunehmen, das in einer Ausstellung direkt erlebbar zu machen, ist das eine. Dass man auch ein Stück weit als Besucher vielleicht bewusster durch die Landschaft geht und sagt, da hatten Sie so einen Scheinwerfer, da hat das so gewirkt. Jetzt sehe ich sowas Ähnliches hier oder etwas anderes. Oder ich sehe einen Sonnenuntergang mit anderen Augen, weil ich dazu Hintergrundinformationen bekommen habe. Die andere Frage der zukünftigen Entwicklung der Medientechnologie, die ist natürlich jetzt Gegenstand von weiteren abendfüllenden Programmen. Das kann man hier nur anreißen. Ich bin natürlich jetzt mit meinem Rückzug auch genau zu einem Zeitpunkt, wo bestimmte Technologien aufscheinen und die ganz starken Einfluss auf das Filmemachen und auch das Filmlehren nehmen werden. Und das momentan heißeste Thema ist natürlich die künstliche Intelligenz. Das ist auch ein Thema, wo ich mich hineingeworfen fühle und versuche, mit den mir zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen und sonstigen Mitteln mich dem Thema anzunähern. Und die direkteste Annäherung, die, wo ich mich auch jetzt zunächst mal wissenschaftlich am wohlsten fühle, ist die einer Umfrage unter anderen. Und das ist die, eine Station, auch hier Station Nummer, ich glaube, das ist 24, nämlich eine internationale Umfrage unter Filmschaffenden auf der ganzen Welt und Filmlehrenden und Filmlernenden zu ihren Ängsten, Erwartungen, Hoffnungen in Bezug auf KI für die Filmwissenschaft. Sehr interessante Ergebnisse, die Auswertung läuft noch an und die Ergebnisse werden im November auf dem KI-Symposium hier an der HFF präsentiert werden. Und wenn es dann dazu kommen sollte, dass das Kinematografische beim Film mehr oder weniger durch KI generierte, also durch künstliche Intelligenz, Image Creation ersetzt wird, ja, dann bin ich auch ein Stück weit ratlos. Also dann bin ich auch auserzählt, weil dann habe ich keine Mission mehr. Also ich brauche den Umgang mit der Kamera. Ich kann nicht nur Bilder ex machina generieren und mich in diesen Bildern wiederfinden. Aber es ist natürlich für junge Menschen von heute wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil was interessiert die, wie ja vergleichsweise alte Menschen früher Filme gemacht haben. Sie müssen ihren Weg dazu finden und ich bin froh und stolz, dass ich meinen Beitrag leisten konnte, dass es hier an der HFF in die Lehre integriert wird.
Herzlichen Dank für das Gespräch.